freue mich, dass ich hier sein kann. Kai-Uwe hat ja schon ein paar nicht Witze gerissen, aber bei uns ist seit dem 20. Januar die Heizung ausgefallen, bei uns in unserem Haus. Und deshalb diese Einspielung darauf, ich freue mich, in die Wärme zu kommen. Ja, ich freue mich tatsächlich, in die Wärme zu kommen. Und merke dann doch, wie es uns auch als Familie schlaucht, so diese ständige Kälte, dieses ständige Unwohlsein. Und da ist es gleichzeitig eine Gnade zu begreifen, ich sitze nicht in irgendeiner Tiefgarage oder in irgendeinem Keller und schon 10 Tage ohne Strom, ohne was. Wir haben 2 kleine Heizlüfter, die wir anmachen können. Aber merke dann doch, wie manche selbstverständliche Geschenke sind. Und dass es Gnade ist, wenn es uns gut geht und wir uns eigentlich keine Gedanken machen, wie wir hergekommen sind, was wir essen, was wir trinken sollen, nach Hause gehen, Sachen aufladen, Familie sehen. Und dann ist das wirklich ein großes Geschenk. Aber manchmal ist es im Leben so, dass wir große Träume gehabt haben. Ganz zu Anfang. Wir haben vielleicht gehofft auf die Beschäftigung, über die man sagt, da hat jemand sein Hobby zum Beruf gemacht. Ne, der genießt es einfach, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Oder die große Liebe, die Hochzeit in Weiß. Ich staune ja immer wieder über Frauen. Meine Mädchen wussten auch schon im zarten Kindesalter, was für ein Kleid sie bei der Hochzeit tragen werden. Ich sage, mich irgendwie, ja. Wenn es vielleicht ein PS-starkes Auto vor der Kirche warten würde, darüber würde ich mich freuen. Aber wie ich angezogen bin, das interessiert mich nun wirklich nicht. Aber es gibt so diese Träume. Ja, der Ehemann oder die Ehefrau, die dich komplett machen. Die Familie, die ein Zufluchtsort in dieser Welt darstellt. Die Kinder, der Stolz der nächsten Generation. Ja, und dann bekamen diese großen Träume ihre ersten Risse. Vielleicht hast du kein gutes Zeugnis bekommen. Das heißt, keine Wunschausbildung möglich, kein Studium in Sicht. Bei manchen wurde es verboten, das kennen wir ja noch aus unserer Elterngeneration, oder sogar meine, wurde es verboten zu studieren. Der Traumberuf entpuppte sich als ein teilweiser oder kompletter Albtraumberuf. In der Ehe ist nicht jeder Tag ein Zuckerschlecken, muss ich auch bekennen. Und die Kinder, so wie es in der deutschen Sprache heißt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Die Sorgen sind manchmal so groß, dass ich hier vor euch stehe und sage, manchmal fühle ich mich so, dass ich mich einfach nur übergeben könnte. Der Druck ist so riesig, dass ich sage, ich habe keine Lust, mich dem zu stellen, was mich erwartet. Morgens möchte ich einfach im Bett bleiben, in aller Ruhe weiterschlafen. Wenn ich dann aufwache, irgendwann, dann ist auf wundersame Weise alles geklärt, was mir solche Herzzerbrechen macht. Und die Herausforderung ist ja, der manchmal grausamen Realität des Lebens ins Auge zu schauen. Und da mache ich meine Augen lieber zu. Aber das betrifft ja nicht nur Sorgen um die Kinder. Das ist ja nicht nur so, wenn ich sie anschaue und merke, wie Satan wirklich seine Hand nach ihnen ausstreckt und sie ergreifen möchte. Es geht ja nicht nur um solche Sorgen oder um die Familie im Allgemeinen, sondern auch andere Sorgen zermartern unser Herz. Ja, Umwelt, Klima, Arbeitsplatz, Gemeinde, Freunde. Unsere 12-jährige Tochter, die hat uns letzte Woche oder diese Woche einen Vortrag darüber gehalten, wieso es schlecht ist, dass plötzlich so schoss es aus ihr heraus, Plastik vergiftet die Fische. Es gibt Fische, die sterben und die dann bei uns auf unserem Teller landen, die haben all das Plastik in sich und wir nehmen das wieder auf. Für sie selbst als 12-Jährige, so dieses ist so bewusst so, dass es diese Sorgen gibt. Und dann insbesondere heute oder seit 10 Tagen der Krieg in der Ukraine. Und der Krieg oder Krieg an sich ist der eindeutige Beleg dafür, dass das menschliche Herz zu Bösem fähig ist. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich ärgere mich gerade als jemand, der aus Osteuropa kommt, oder Mitteleuropa, wie man es auch nennen soll, aus Lettland. Ich ärgere mich über diese Experten, die versuchen, es irgendwie zu erklären, wieso der Mann, der das verantwortet, es vielleicht nicht anders konnte. Und die Erklärungen sind, gehen irgendwie so, wenn jemand da an ihn rankommt, könnte ihm da was erklären könnte, dann würde er sich ändern. Und was ist, wenn er wirklich böse ist? Was ist, wenn er wirklich böse ist? Wieso etwas wegerklären, was er sagt? Wieso das nicht für bare Münze nehmen, was er sagt? Und dann ist nur das Böse dort sichtbar. Krieg ist der eindeutige Beleg dafür, dass das menschliche Herz zu Bösem fähig ist. Und dieses Lied, was wir gesungen haben über Frieden, so dieses Frieden zwischen Völkern, Frieden im Land, in den Städten, bis zum Haus, bis hin in mein Herz. Wenn das nicht da ist, dann sehen wir, dass das Böse offenbar in unserer Welt. Ja, und Krieg ist aber eigentlich auch nur eine Facette dieses menschlichen Problems. Und das ist die Bosheit. Und dieses Problem ist Teil der Menschheit von Anbeginn an, leider. Und es umfasst auch viel mehr als Krieg zwischen Nationen, zwischen Völkern. Krieg gibt es auch in der Familie. Krieg gibt es auch in jedem einzelnen Herzen. Seit es uns Menschen gibt, gibt es einen Krieg um uns, in dem wir gefangen sind. Satan hat einen Krieg gegen Gott angezettelt. Das Böse gegen das Gute. Der Vater der Lüge gegen die Wahrheit. Der Mörder, wie Jesus sagt, ist ein Mörder von Anfang an, der seinen Kampf führt, um so viele zu vernichten, wie er es nur kann. Und wie wir es in der Ukraine sehen, jetzt ganz praktisch in unserem Leben oder in der Welt um uns herum, wird dieser Krieg heftig und grausam geführt. Und wo soll es dann einen Trost geben? Nicht nur für sorgenvolle Elternherzen, wenn sie ihre Kinder anschauen, sondern allgemein für unser aller Herz. Angesichts dieser Herausforderungen, groß und mächtig, schwer, ja und niederdrückend. Und ich will bei, vielleicht wird euch dieser Bibel- oder Predigtext überraschen, aber ich will bei Simson anfangen, den Muskelmann der gesamten Bibel, den Starken. Und mein Predigtext ist ziemlich kurz, nur ein paar Verse, aber ich werde dann auch auf mehr Beispiele aus der Schrift oder aus der Menschheitsgeschichte eingehen, die uns in der Schrift überliefert sind. Und ich möchte vorlesen Richter, das Buch Richter, Kapitel 14. Es wird um die ersten vier Verse gehen, aber ich lese erstmal die ersten drei vor. Also Richter 14, 1 bis 3. Und Simson ging nach Timnat hinab. Und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Große Träume. Simson ist einer der wenigen Menschen, die vor ihrer Geburt an zu Großem erkoren waren. Vor seiner Geburt an kommt, oder vor der Geburt kommt, oder überhaupt, dass er empfangen wurde, kommt ein Engel zu der Mutter von Simson und sagt, ihr werdet einen Sohn haben. Der Vater ist nicht mit dabei. Der Vater sagt, hey, wir sollten den Engel bitten, dass er nochmals kommt, erklärt, was er dir gesagt hat. Der Engel kommt ein zweites Mal. Bibel ist manchmal so voller Humor. Ich habe keine Ahnung, wo der Vater ist. Beim zweiten Mal als Engel kommt, ist der Vater wieder nicht da. Oder der kommende Vater. Es ist wieder nur die Mutter da. Was da für eine Lektion da in der Geschichte ist, weiß ich nicht. Gott muss doch gewusst haben, wo der Ehemann ist. Aber der Engel kommt und der Ehemann ist nicht da. Was macht er? Okay, aber wieder bei der Frau. Aber es wird versprochen, Simson, er wird Gott geweiht sein von vor seiner Geburt an. Das heißt Nazareer, so wie auch Jesus Nazareer genannt wird. Also keine Haare schneiden, kein Alkohol trinken und so weiter. Aber mit einer Gottes bestimmten Aufgabe für sein Leben. Eine besonders geheiligte Person soll hier geboren werden. Das heißt, die Eltern von Simson hatten bestimmt große Träume gehabt. Große Träume, denn ihr Kind soll von vor seiner Geburt an etwas Besonderes sein. Ebenso wie Johannes der Täufer oder ebenso wie Jesus selber. Der Stolz der Eltern, das wird mal unser Kind. Es wird bestimmt eine Gedenkplakette geben an jedem Haus, den unser Sohn mal berührt hat. Hier ist Simson mal vorbeigekommen. Er hat was Großes geleistet. Und dann kommt Richter 14, Vers 1 bis 3. Und das Schlimme, wenn man sagt, na gut, ist doch nur eine Heirat. Das Schlimme ist, er als ein Gottgeweihter, wir wissen ja, wie eng Ehemann und Ehefrau sein sollen. Und er entscheidet sich für jemand, die auf seinen Gott spuckt. Und die Eltern sind verzweifelt. Und wenn ich das lese, Simson kommt und sagt, tut das. Manchmal ist es so, dass ich sage, manchmal möchte ich, so wie ich hier gesagt habe, ich möchte mich den Problemen nicht stellen. Aber wie es damals üblich war, es ging nicht der Bräutigam zu seiner Angebeteten hin und warb um ihre Hand, sondern eben die Eltern gingen hin zu den Eltern der Angebeteten und plötzlich sind die Eltern mit in diesem gesamten Spiel. Vorher haben sie vielleicht die Augen vor dem Problem verschließen können, sehen können, er lebt nicht so, wie es sein soll. Das Herz wird verzweifelter, verzweifelter, verzweifelter und plötzlich sind sie gefordert, weil jetzt fordert es der Anstand, dass sie hingehen, etwas tun, was ihnen höchst zuwider ist. Und sogar aus guten Gründen höchst zuwider ist. Und ich, das ist so eine Situation, wo ich mich einfach nur übergeben könnte. Wo ich einfach diesen ganzen Druck spüre, weil ich merke den Druck, der auf den Eltern lastet. Ich kann mir ihre Enttäuschung gut vorstellen. Ich kann ihren Schmerz mitfühlen, weil ihr die Verzweiflung der Eltern ist mit den Händen zu greifen. Und wie soll einer damit umgehen? Wie soll man wieder Mut fassen in so einem Alltag oder in so einer Situation, wenn alles um dich herum so den Bach runtergeht und du nicht weißt, wo Trost herkommt, du nicht weißt, wie du wieder Mut schöpfen kannst. Aber der Trost für verzweifelte Herzen, der Trost, der wieder Mut machen kann und Mut machen soll, findet sich in Vers 4. Total kurzer Vers, aber Richter 14, Vers 4, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Dieser kleine Vers macht vielleicht das Leben nicht leichter. Die Herausforderung ist ja da. Es gibt Dinge, denen du ins Auge schauen musst. Ich merke auch so, diese ganze Zeit, das ganz drumherum mit dem Krieg, lehrt mich, Mut zu zeigen. Aufzustehen, Dinge anzusprechen, Mut zu zeigen, sich nicht zu beugen, sondern etwas jemandem oder etwas zu begegnen, standhaft. In einem Vertrauen auf etwas, was mich hält, in einem Vertrauen auf Gott, zu wissen, ich werde nicht untergehen, wenn es Gott nicht Gottes Wille ist. Und Dinge werden mir nur dann passieren, wenn Gott es zulässt, weil mein Leben durch die Hände Gottes geht. Und dieser Vers, dieser Trost ist, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. War es richtig, was Simson sich wünschte? Nein. Darüber besteht keine Diskussion. Aber dahinter steht jemand, der selbst das Schlimmste, was du dir aussuchen würdest, zum Besten wenden kann, was dir passieren kann. Das heißt, der Trost für verzweifelte Herzen, der Trost, der wieder Mut machen kann, ist der Grund, auf dem sich dieser Trost beruft. Der Grund, auf dem dieser Trost steht. Und das ist unser Gott, der Allmächtige, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Gott, der nicht will, dass irgendjemand in der Ewigkeit verloren geht, sondern der will, dass alle errettet werden. Das ist dieser Gott, auf dem sich mein Trost beruft. Der Gott, der nie anders ist, der nicht anders ist, der irgendwie nicht verknöchert oder verstaubt ist, sondern der immer noch der gleiche ist. Der Gott, der seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, damit dieser die Welt richte, sondern im Gegenteil, damit die Welt durch seinen Sohn, Jesus Christus, gerettet wird. Das ist der Grund, auf dem mein Trost sich baut. Das ist der Grund, wo ich sage, wenn ich den Mut verliere, dass ich sage, ich erkämpfe mir wieder diesen Mut im Vertrauen auf diesen Gott, weil das ist Gottes Herz, sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus, was er getan hat. Und schon im Alten Testament, in Hesekiel 33, sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Das ist Gottes Herz. Am Palmsonntag, wenn heute der erste Sonntag ist, der die Passionszeit einleitet, der letzte Sonntag vor Ostern, Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem, Jesus bricht quasi zusammen, als er auf Jerusalem sich zubewegt. Und er fängt an zu weinen über die Menschen, die ihr Schicksal nicht begreifen, über die Menschen, die Gottes Angebot, errettet zu werden, immer wieder zurückgewiesen haben, dass er sagt, wieso habt ihr die Zeit nicht erkannt, den Moment, als ich euch meine Gnade angeboten habe? Und er fängt an zu weinen. Und dann, als Jesus schon zerschlagen ist oder schon zerschlagen auf dem Weg nach Golgatha ist, mit dem Kreuz auf seinen Schultern, sind da Frauen drumherum, Lukas 23. Und es folgt ihm, steht dort, es folgt ihm eine große Menge des Volkes, dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Weil hier geht ein zerschlagener, kaputter Mensch hin zu dem grausamsten Hinrichtungsart, die Menschen für andere sich ausgedacht haben. Und sie trauern und weinen über ihn. Und da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Ich hätte was anderes, kann mir vorstellen, ich hätte was Besseres zu tun, als auf dem Weg nach Golgatha, zu meiner Kreuzigung, sich Leuten zuzuwenden und ihnen noch Weisheit, ihnen noch irgendwelche Worte der Weisung zu sagen. Ich wäre sowas mit mir selber beschäftigt, aber in Jesus siehst du Gottes Herz. Auf dem Weg zu seiner Kreuzigung wendet er sich den Frauen zu und sagt, weint nicht über mich, denn was mich erwartet, ist nichts im Vergleich zu dem, was die erwartet, die mich nicht erkoren haben als ihren Erlöser und Heiland und die verloren gehen werden ohne mich. Und das heißt, da ist Gottes Herz sichtbar in diesen Momenten, denn Jesus weinte ja nicht nur. Er schwang ja nicht nur große Reden oder Worte tiefen Mitleid, sondern er kam, er lebte unter uns und er starb. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele, die Eintrittskarte ja für den Himmel. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Johannes 14,6 sagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ja, denn durch mich, nur Jesus ist diese Eintrittskarte oder dieser Garant für den Frieden. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist, steht in Lukas Evangelium. Und Markus betont das auch in seinem, denn er schreibt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn mein Herz vor Verzweiflung fast kaputt geht, der Grund, auf den ich mich dann versuche wieder vorzuarbeiten, mich hinaufzuziehen, ist mein Gott und ist dein Gott, der dieses Herz hat, dass keiner verloren geht, der dieses Herz hat, dass wir in Frieden leben können, wie er uns auch Frieden gebracht hat. Und dann ist dieses, wenn es diese Situation, diese Verzweiflung gibt, aber dann auch diesen Grund gibt, der uns wieder neuen Mut schenken kann. Was ist denn der Mensch, der sich auf diesen Gott beruft? Oder wie soll dieser Mensch sein, der sich auf diesen Gott beruft? Und ich habe als Beispiel mir ausgesucht, David, den König David. Und David in einer bestimmten Situation in seinem Leben im Kampf um den ersten Sohn mit Bathseba. Ja, David hat Mist begangen. Ja, David hat wahrscheinlich, die Frage ist immer so, war es eine Vergewaltigung oder war es irgendwie was Einvernehmliches, aber er lässt Bathseba, während ihr Mann Uriah im Krieg liegt, er lässt sie ja holen. Und Bathseba sagt, ich bin schwanger. Und David versucht, das irgendwie hinzudeichseln, aber Uriah ist so ein Mann der Ehre. Wieso passieren manchmal böse Dinge guten Menschen? Aber Uriah ist so ein Mann der Ehre, dass er sich nicht darauf einlässt und David lässt ihn auf eine raffinierte Art und Weise töten. Und David denkt, alles ist paletti, alles ist geritzt, keiner wird es rausfinden. Kommt ein Prophet Nathan zu David und sagt, was du hier abgezogen hast, das ist in Gottes Augen so ein Gräuel. Und was wiederum für David spricht, ist, dass er in diesem Moment, wo er bloßgestellt ist als ein Übeltäter, auch ganz praktisch, nicht nur in seinem Herz, nicht nur in seinen Gedanken, sondern auch ganz praktisch, dass er vor Gott auf die Knie fällt und bekennt, ja, ich habe gesündigt. Gott sei mir gnädig. Und dann aus irgendeinem Grunde sagt Gott, ich vergebe dir, aber dieses Kind wird sterben. Es wird nicht überleben. Und was dann passiert, das ist 2. Samuel 12, was dann passiert ist, dass David wie verrückt anfängt dafür zu kämpfen, dass dieses Kind lebt, überlebt. Das heißt, er betet, er fastet, er geht die Wände praktisch hoch. Aber aus irgendeinem Grunde lässt Gott sich nicht umstimmen und das Kind stirbt. In diesem Kampf um den Sohn ist so, als er stirbt, haben die Knechte oder der ganze Hofstaat von David solche Angst, David das mitzuteilen, dass es ist nur so eine Stille, die so ohrenbetäubend ist, dass David merkt, irgendetwas ist falsch. Und die Knechte wollten ihm nichts sagen, weil sie gesagt haben, er ist schon Berserk geworden, er ist schon die Wände hochgekraxelt, dass das Kind am Leben war. Wenn er erfährt, dass er stirbt oder gestorben ist, dann wird er erst recht den Verstand verlieren. Und dann überrascht David alle. Als er das erfährt, als er nachfragt, was ist denn los, hier ist es so unheimlich still, duscht er, rasiert er sich, er geht in den Tempel und betet Gott an. Und die Knechte sind erstaunt, sie sagen, wie kannst du so reagieren? Und seine Antwort ist, ich kann ja das Kind nicht zu mir zurück, ich werde mal dorthin gehen, wo das Kind jetzt ist. Aber er hört auf, Gott anzuklagen, er hört auf, mit Gott zu klagen und er lebt sein Leben aktiv weiter, mit Mut und mit Zuversicht. Und in dieser ganzen Situation, trotz seines Schicksalsschlages, dass sein Kind stirbt, es war ja nicht Fehler vom Kind, es ist ja sein eigener Fehler. Aber trotz dieses Schicksalsschlages kommt nie ein Moment im Leben von David, dass er Gott langsam aber sicher aus seinem Leben hinausschiebt. In dieser ganzen Krise, in dieser ganzen Verzweiflung, die er spürte, die er gekämpft hat, wo er wahrscheinlich auch gedacht hat, ich könnte mich übergeben hier vor dem ganzen Schmerz und Pein und der Verzweiflung, die ich fühle, vor der ganzen Ohnmacht, die ich habe angesichts dessen, was über mich hereinbrechen soll. Es gab nie einen Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hatte, dieser Gott ist nicht gut. Manche klagen ja und sagen heutzutage, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Aber nicht Gott hat etwas verbrochen, sondern David. Und auch wenn Gott aus irgendeinem Grunde sich nicht erweichen ließ, war David vorher und auch nachher davon überzeugt, mit Gott kann geredet werden. Mit Gott kann verhandelt werden. Mit ihm kann geklagt werden. David kannte Gott so gut, dass er selbst nach einem so schweren Schicksalsschlag an Gott festhielt. David kannte ihn wirklich gut. David war überzeugt, dass Gott niemals und nie etwas Böses im Sinn hätte und etwas Böses ausführen würde. Und David wusste wirklich, wer und wie Gott, der Allmächtige, in Wirklichkeit ist. Er ist und bleibt gut. Im 1. Johannes 1,5 steht, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Jakobus sagt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Hebräer 13 sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Was ist also der Trost für verzweifelte Herzen? Auch der Trost in dieser Situation, wo diese Verzweiflung, ja, die Menschen auch in Ukraine spüren. Wo ist der Trost? Wo soll man Mut fassen in diesen Zeiten? Und das ist Richter 14, Vers 4. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Es entschuldigt nicht, also tut nicht dieses, was Paulus ja auch sagt, wenn wir sagen, dort wo die Sünde groß ist, dort ist auch die Gnade groß, also lass uns sündigen, es gab es manche Leute so, lass uns sündigen, damit die Gnade dann noch größer wird. Das ist ad absurdum geführt, diese ganze Gnade ja Gottes. Es gibt wirklich Schlechtes, aber dass Gott etwas nehmen kann, was von vorne entfaltet und es wenden kann in etwas, was noch besser ist, als wir es uns jemals vorgestellt haben. Ja, das ist seine Macht. Und dass dieser Gott, dass sein Herz gut ist, dass er nie was Böses möchte, nie was Böses im Sinn gehabt hat, wieso er das Böse zulässt in diesem Krieg zwischen Gut und Böse. Das kann ich euch nicht beantworten, aber ich weiß, der Gott, der dahinter steht, sein Herz geht auf für dich. Und aus seiner Hand, wenn du ihn kennst, kannst du nie und von niemandem herausgerissen werden. Und 1. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist auch etwas, was ich in dieser Zeit lerne, mit Mut, aber auch wieder mit Gebet, mit Gott zu ringen, mit Kämpfen, die Sorgen, die ich habe, dass ich die wirklich ja bei Gott abgebe. Denn wie soll ich Mut finden für den Alltag inmitten von Verzweiflung, indem ich das Vertrauen stärke in den einzigen festen Grund, den wir haben, unseren Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer der Himmel und der Erde. Ihm allein sei Lob und Dank in aller Ewigkeit, denn er ist unser Trost. Und er ist unser Fürsprecher. Und auch wenn wir meinen, wir sehen ihn nicht, so ist er doch da. Und niemand, nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Und wenn ich nicht verstehe und mittendrin doch im Leid bin, so weiß ich doch, er ist der Lebendige, er ist Gott. Und zu wem, wohin sonst sollte ich denn gehen? Denn er ist Gott und kein anderer. Amen.